Guten Morgen. Ich freue mich, mit euch heute gemeinsam das neue Mittendrin-Jahr zu starten. Ich persönlich bin jetzt seit ziemlich genau einem Jahr als Pastor hier bei Mittendrin dabei, also auch noch gar nicht so unglaublich lange. Und wenn du auch noch nicht so lange bei Mittendrin dabei bist, wenn du vielleicht sogar zum ersten Mal heute da bist und dich fragst, ist das hier was für mich oder nicht, keine Angst, da bist du ganz bestimmt nicht der Einzige, das geht manchen von uns so, und es ist schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du hier bist, dass ihr alle hier seid. Vielleicht werden manche von euch im kommenden Jahr das erleben, was ich im letzten Jahr erlebt habe, was mir ergangen ist. Ich persönlich habe in diesem vergangenen Jahr 3 Dinge lieben gelernt. Erstmal habe ich diese Stadt Potsdam lieben gelernt, als ich hierher gezogen bin, und die Nachbarn in unserer Nachbarschaft, das war irgendwie total schön, super schnell, tolle, liebe Menschen kennenzulernen, da bin ich sehr dankbar für. Ich habe zweitens, und da geht es mir ähnlich wie dem Tim, diese Kirche auch lieben gelernt. Ich liebe das so zu sehen, wie diese Kirche versucht, eine Kirche für die Stadt zu sein, der Stadt und den Menschen hier zu dienen, das ist so genial. Und ich habe drittens in diesem letzten Jahr bei Mittendrin auch noch mal mehr Jesus kennengelernt und Jesus lieben gelernt. Ich habe das an manchen Stellen erleben dürfen, dass das, was die Bibel über Gott sagt, nicht nur irgendeine tolle Theorie über Gott und die Welt ist, sondern dass das einen ganz konkreten und realen Unterschied in meinem Leben macht. Und ich bin echt gespannt, was da im nächsten Jahr auch wieder auf mich zukommt, weil das immer wieder ein neues Abenteuer ist, sich auf Gott einzulassen. Und letztendlich ist das auch ein ganz zentraler Punkt davon, warum es diese Kirche überhaupt gibt. Wir wollen Menschen zu diesem Abenteuer mit Gott einladen und gemeinsam dieses Abenteuer wagen, auch wenn wir vielleicht gerade an ganz unterschiedlichen Stellen in unserem Glauben stehen. Und ein ganz wichtiges Element auf diesem gemeinsamen Weg sind auch unsere Predigtserien, die uns auch im kommenden Jahr wieder auf diesem Weg so ein bisschen begleiten werden. Deswegen starten wir auch heute wieder mit einer neuen Predigtserie. Passend zum Sommer, der ja noch nicht ganz vorbei ist, geht es um Sommergrüße aus Rom. Heute und in den nächsten Wochen. Ich habe euch mal Sommergrüße aus Mecklenburg mitgebracht. Die Karte haben wir im Juli bekommen. Lieber Thomas, liebe Magda, herzliche Urlaubsgrüße von der Mecklenburger Seenplatte aus dem beschaulichen Städtchen Lübs. Wir haben hier eine schicke kleine Ferienwohnung direkt in der Altstadt. Uns geht es sehr gut und wir genießen die viele freie Zeit mit Ausflügen in die benachbarten Orte und an die umliegenden Seen oder auch einfach nur mit gemütlichem Lesen. Viele liebe Grüße. Das sind so klassische Sommergrüße, oder? Was mich an Sommergrüßen immer tierisch nervt, ist, dass sie so unfassbar inhaltsarm sind. Also, und ich gebe zu, ich mache das nicht anders, ja. Das ist halt so eine nette Geste. Man schreibt das irgendwem, aber wirklich viel Inhalt steckt da auch bei mir nicht drin. Die Sommergrüße, mit denen wir uns beschäftigen werden in den nächsten Wochen, die sind das komplette Gegenteil. Da stecken wahrscheinlich im ersten Satz, steckt da mehr Inhalt drin als in allen Postkarten, die ich jemals in meinem gesamten Leben geschrieben habe. Es geht um einen Brief, den ein gewisser Simon geschrieben hat. Ein Simon, der vor 2000 Jahren gelebt hat, der einige Jahre mit Jesus unterwegs war, der hat sogar einen Spitznamen von Jesus bekommen, Petrus, unter dem Namen kennen ihn vielleicht noch ein paar mehr Leute, das bedeutet so viel wie Fels. Er war ein guter, ein enger Freund von Jesus, und in einer Nacht ist diese Freundschaft mit Jesus auf eine harte Probe gestellt worden, nämlich in der Nacht, in der Jesus zum Tode verurteilt wurde, da wurde Simon nämlich 3-mal gefragt: Hey, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Bist du nicht auch ein Freund von diesem Jesus? Und Simon hat 3-mal ganz energisch geantwortet: Hey, spinnst du? Ich gehöre doch nicht zu diesem Jesus. Und als ihm dann bewusst geworden ist, wie er seine Freundschaft mit Jesus da mit Füßen getreten hat, da ist er selbst total schockiert gewesen und bestürzt, wie er sich da von Egoismus und Angst hat treiben lassen. Und er war am Boden zerstört. Und er hat dann erleben dürfen, wie Jesus ihm das nicht nur verziehen hat, sondern wie er ihm auch eine gewaltige Aufgabe anvertraut hat, nämlich die erste Kirche der Welt zu leiten und zu gründen. Und genau das tut Simon. Und weil die christliche Kirche im ersten Jahrhundert dann ziemlich schnell wächst, bekommt das Römische Reich ziemlich schnell auch Wind von der Sache. Und letztendlich ist es der berühmte oder berüchtigte Kaiser Nero, den viele von uns aus dem Geschichtsunterricht kennen, der dafür sorgt, dass Simon Petrus circa 65 nach Christus in Rom inhaftiert wird und dann auch hingerichtet wird. Und während seiner Gefangenschaft in Rom, also kurz vor seiner Hinrichtung, schreibt Simon alias Petrus diesen Brief, den wir uns in den nächsten Wochen anschauen werden. Also sehr viel inhaltsreichere und bedeutsamere Sommergrüße, als wir sie vielleicht von unseren Postkarten gewohnt sind. Und wir hören jetzt mal auf den Text für heute, auf den ersten Abschnitt dieses Briefs.
Ich lese den Text aus der Bibel, dem Wort Gottes. Das steht im zweiten Brief des Apostels Petrus. Simeon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Ein Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus, geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung und zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln herumtappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündet wurde. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wachzurütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist. Ich weiß nämlich, dass mein Zelt schon bald abgebrochen wird. Jesus Christus selbst, unser Herr, hat es mir offenbart. Doch ich werde alles daran setzen, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt.
Was macht Petrus hier? Er weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Er bringt quasi seine letzten Worte zu Papier. Das heißt, wir können uns ziemlich sicher sein, dass das, was er hier schreibt, dass er das für enorm wichtig hält. Dass er das vielleicht für das Wichtigste hält, was er jetzt noch seiner Nachwelt hinterlassen kann. Und was er hinterlässt, ist eine eindringliche Erinnerung. Eine Erinnerung. Er ruft seinen Freunden etwas in Erinnerung. Was ruft er ihnen in Erinnerung? Er ruft seinen Freunden erstens drei Tatsachen in Erinnerung. Drei Tatsachen, von denen er überzeugt ist, diese Tatsachen, die dürft ihr nicht vergessen. Und dann ruft er ihnen noch zweitens ein gewaltiges Ziel in Erinnerung. Ein Ziel, was unerreichbar scheint, was aber nicht länger unerreichbar ist. Also drei Tatsachen und ein Ziel. Und das gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Was sind diese drei Tatsachen, an die Petrus hier seine Leser erinnern will? Gebündelt stecken diese drei Tatsachen in den Versen 2-4, die wir eben gehört haben. Drei Sachen stecken da drin. Erstens, in einem kleinen Nebensatz, ein Problem. Zweitens, auch in einem kleinen Nebensatz, der Grund für dieses Problem. Und drittens, mit mehreren ausführlichen Sätzen beschrieben, eine Lösung für dieses Problem. ein gewaltig großes Geschenk. Also, Petrus möchte seine Leser daran erinnern, denkt daran, wir haben ein Problem. Denkt daran, was der Grund für dieses Problem ist und denkt daran, dass es eine Lösung für dieses Problem gibt. Was ist das Problem? Was läuft schief in der Welt? Petrus beschreibt das hier mit nur zwei Worten. Er schreibt, die Welt ist dem Verderben ausgeliefert. Ich musste bei der Formulierung erstmal schlucken, weil Verderben erstmal ziemlich komisch und ungewohnt klingt. Aber dann habe ich gedacht, in der Verbform ist uns dieses Wort eigentlich gar nicht so unbekannt, oder? Etwas verdirbt. Obst verdirbt. Ein Apfel verdirbt. Da entstehen braune, gammlige Stellen oder so ein weißer Schimmelpelz zieht sich über die Oberfläche. Das ist das Bild, mit dem hier in einem kleinen Satz der Zustand und das Problem unserer Welt beschrieben wird. Irgendwas ist faul. Da ist so ein Schimmelpilz, der sich ausbreitet. Ich habe diese Woche zu Hause tatsächlich einen schimmeligen Apfel gefunden, habe ihn natürlich aufgehoben als perfektes Beispiel für heute. Hier unten ist so ein kleiner weißer Schimmelfleck. Und da würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal reinbeißen wollen. Das Fiese am Schimmel ist ja, aus etwas Gesundem wird plötzlich etwas Schädliches. Der Apfel ist immer noch ein Apfel, aber er ist als Ganzes nicht mehr lecker und nahrhaft, sondern das glatte Gegenteil. Der Apfel hat seine ursprüngliche Qualität und Schönheit eingebüßt. Und genau so beschreibt die Bibel letztendlich unsere Welt. Gott hat diese Welt wunderschön gemacht, aber die Welt hat einen Großteil ihrer ursprünglichen Qualität und Schönheit eingebüßt. Gott hat Frieden für uns vorgesehen und wir produzieren Waffen und führen Krieg. Gott hat uns die Fähigkeit geschenkt zu lieben, aber wie oft hassen wir stattdessen oder sind gleichgültig? Anstelle von Zufriedenheit ist da oft Neid, anstelle von Versöhnung ist da oft Bitterkeit und falscher Stolz, anstelle von wahrer Freiheit ist da eine Sucht nach der anderen, Internetsucht, Pornosucht, Drogensucht, Workaholics, Shopaholics. Unsere Welt ist wie so ein Apfel mit einem Schimmelproblem. Eigentlich ist sie wunderschön. Unsere Welt hat ein gewaltiges Schönheitspotenzial und an vielen Stellen kann man diese Schönheit auch noch erleben. Aber da ist wie so ein Schimmelpilz, der die Macht hat, aus etwas Gutem das glatte Gegenteil zu machen. Das ist das, was die Bibel meint, wenn sie an anderen Stellen dieses Wort Sünde benutzt. Sünde meint in der ursprünglichen Bedeutung auch irgendwie das Ziel verfehlen, wenn ich mit dem Bogen auf eine Zielscheibe schieße, das Ziel verfehlen. Und genau das passiert ja auch mit einem Apfel, wenn er anfängt zu schimmeln. Er verfehlt sein Ziel, lecker und nahrhaft zu sein. Und das ist die erste von drei Tatsachen, an die Petrus hier seine Leser erinnern will. Denkt daran, dass diese Welt ein Schimmelproblem hat. Und logischerweise ist die Frage, die sich dann anschließt, okay, wenn wir tatsächlich so ein Schimmelproblem haben, woher kommt das dann eigentlich? Was ist eigentlich der Grund für dieses Problem? Und ich habe die letzte Woche mal genutzt, um zwei gute Freunde und Nachbarn von mir zu fragen, wie sie diese Frage beantworten würden. Und das war sehr interessant. Die haben nämlich beide was ziemlich Ähnliches gesagt. Ich habe gefragt, was würdet ihr sagen, was stimmt nicht mit der Welt? Warum läuft so viel schief? Was denkt ihr? Und der eine hat gesagt, naja, das Problem ist, dass immer nur an sich gedacht wird und dass niemand den Hals je voll genug bekommen kann. Und der andere hat gesagt, naja, dass die Menschen egoistisch sind, dass jeder immer nur an den eigenen Vorteil denkt. Und das ist ganz interessant, dass sie das gesagt haben, weil die Bibel mit ein bisschen anderen Worten eigentlich was ganz Ähnliches sagt. Petrus schreibt, die Welt ist dem Verderben ausgeliefert, also die Welt fault und gammelt so vor sich hin wegen ihrer Begierden. Das ist auch so ein Wort, was man sich ein bisschen genauer angucken muss, weil das ganz, ganz oft missverstanden wird. Wenn ich Begierden das Wort nämlich in einem Wörterbuch nachschlage, dann lese ich folgende Definition. Begierde ist das starke und leidenschaftliche Verlangen nach Genuss. Wenn ich jetzt diese Definition mit in diesen Bibeltext nehme, also die Welt ist dem Verderben ausgeliefert wegen ihrer Begierden, dann lautet ja die Aussage übersetzt, das größte Problem dieser Welt ist das starke und leidenschaftliche Verlangen nach Genuss. Also das Problem ist, dass du dein Leben genießen willst. Sex, guter Kaffee, Spaß haben, Bierchen trinken und zack, ist Gott der größte Spielverderber aller Zeiten und der christliche Glaube das absolut dümmste, was man sich ausdenken könnte. Vielleicht geht's dir gerade genauso mit Gott. Vielleicht denkst du gerade genau das mit Gott, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Gott ist kein Spielverderber, sondern eigentlich das komplette Gegenteil, weil die Begierde, von der Petrus hier spricht, hat erstmal nichts damit zu tun, gute und schöne Dinge genießen zu wollen, sondern was er hier beschreibt, das ist so eine egoistische, eigensinnige Gier, die dazu führt, dass wunderschöne und geniale Dinge ihren Glanz verlieren und ungenießbar werden. Ein paar Beispiele. Aus der genialen Fähigkeit, Wissenschaft zu betreiben und zu forschen, werden Atombomben und Maschinengewehre. Aus einer Familie, die darauf ausgelegt ist, gemeinsam durch dick und dünn zu gehen, wird ein chaotisches Durcheinander aus Streit und Trennung und Verletzung. Oder aus der schönsten und intimsten Liebesbekundung, die Gott sich für uns Menschen ausgedacht hat, aus der Sexualität, wird so ein hässliches Konstrukt aus Pornografie und Menschenhandel und bedeutungslosen One-Night-Stands. Das sind nur so ein paar Beispiele, an denen ich euch verdeutlichen will, es geht Gott nicht darum, uns davon abzuhalten, das Schöne und Gute zu genießen, was er sich ja selber für uns ausgedacht hat. Gott will uns einfach nur davon abbringen, immer wieder in den schimmligen Apfel zu beißen. Sünde ist nicht das, was Spaß macht und was Gott deswegen verbietet, weil er der große Spielverderber wäre. Sünde ist auch nicht einfach nur gegen bestimmte Regeln zu verstoßen. Sünde heißt, das Schöne und das Gute, was Gott uns ermöglicht, auf so egoistische Art und Weise zu missbrauchen, dass Gottes ursprünglicher Sinn dahinter verloren geht. Und das funktioniert in zwei Richtungen. Ich gebe euch mal ein Beispiel: Geld. Wenn ich all mein Geld für mich behalte und nichts davon einsetze, um Menschen in Not zu helfen, dann ist das ein egoistischer Abklatsch davon, wie Gott sich den Umgang mit Wohlstand eigentlich gedacht hat. Sünde. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel 50% meines Gehalts spende und mich dann deswegen vor Gott und vor anderen Menschen besser fühle oder als was Besseres empfinde, dann ist das ein genauso egoistischer Abklatsch von dem, was Gott sich unter Teilen vorgestellt hat. Ich bin mir zuliebe großzügig gewesen, um mich besser zu fühlen und nicht anderen zuliebe. Auch das kann Sünde sein. Die Ärzte haben mal gesungen, habe ich euch auch abgedruckt auf Seite 1, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt, weil jeder, der die Welt nicht ändern will, ihr Todesurteil unterschreibt. Also, die Ärzte waren genauso wie Petrus und genauso wie die Bibel, ich weiß nicht, ob sie das wussten, davon überzeugt, dass diese Welt ein Problem hat und dass dieses Problem irgendwie gelöst werden muss, weil wir ansonsten in unser Verderben rennen. Sie haben andere Worte dafür benutzt, aber letztendlich haben sie genau dasselbe gesagt. Es gibt nur einen Unterschied zwischen den Ärzten und Petrus. Die Ärzte sind davon überzeugt, dass die Welt so ist, wie sie ist. Das ist nicht unsere Schuld, sondern die Schuld von irgendwem anders, von der Regierung zum Beispiel. Deswegen singen die Ärzte in der letzten Strophe von ihrem Lied dann auch, geh mal wieder wählen, dann ändert sich vielleicht auch was. Aber Petrus weiß, ganz so einfach ist es leider nicht. Ja, ich könnte die Schuld auch auf Kaiser Nero schieben, der die Welt tyrannisiert. Aber Petrus schreibt hier nicht, so und so können wir das Verderben bekämpfen, so und so können wir das Verderben vernichten, wir, bei denen alles in Ordnung ist, wir, die wir gesund sind, sondern er schreibt, so und so können wir dem Verderben entfliehen. Weil Petrus genau weiß, das Verderben betrifft mich selbst ganz genauso. Man kann die Welt nicht einteilen in die Menschen mit Schimmelproblem und die Menschen ohne Schimmelproblem, in die Guten und die Bösen, die Heiligen und die Sünder, weil dieses Schimmelproblem einfach jeden von uns im Griff hat. An einer anderen Stelle in der Bibel wird das so formuliert: Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Die ursprüngliche Schönheit, die Gott sich für uns ausgedacht hat, kommt in unserem Leben nicht mehr so zum Vorschein. Wo trifft das auf dich zu? Ich weiß, dass ich da auch dazu gehöre. Wenn ich an meinen jüngsten Bruder denke zum Beispiel. Wir waren früher lange Zeit echt richtig, richtig dicke. Wir haben viel zusammen gemacht, obwohl da ein großer Altersunterschied war, haben uns richtig gut verstanden. Er hat auch immer sehr viel Wert auf das gelegt, was ich als älterer Bruder zu sagen hatte. Wenn meine Eltern mit ihm nicht weitergekommen sind, haben sie meistens mich vorgeschickt, weil er auf mich gehört hat. Und irgendwann habe ich es für eine gute Idee gehalten, ihn immer und immer wieder eiskalt und gnadenlos in Grund und Boden zu kritisieren. Ich hatte irgendwie den Eindruck, das musste er jetzt alles mal hören. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, wie selten er überhaupt noch mal ein Wort der Ermutigung von mir zu hören bekommen hat. Und das als jemand, der sehr viel Wert auf das gelegt hat, was ich zu sagen habe. Und ich gehe jede Wette ein, dass mein jüngster Bruder sich einen guten älteren Bruder an vielen Tagen ganz anders vorgestellt hat. Und so kann plötzlich aus einer genialen Sache wie einer brüderlichen Freundschaft, die eigentlich wunderschön sein kann, etwas werden, was brutale Schmerzen und Verletzungen hinterlässt. Wegen mir. Und deswegen erinnert Petrus hier in seinem Brief nicht nur daran, dass diese Welt ein Problem hat, sondern er sagt auch, denkt daran, was der Grund für dieses Problem ist. Denkt daran, dass ihr Teil des Problems seid. Petrus wusste, dieses Problem lässt sich nicht lösen, indem wir Kaiser Nero oder Donald Trump absetzen, nur weil wir denken, dass der Schimmel bei ihm noch schlimmer aussieht als bei uns. Aber wie dann? Wie kann die Welt repariert werden? Wie kann man dieses Problem lösen? Ich finde, es ist so eine super hochtrabende Frage und ich frage mich manchmal, wer bin ich eigentlich, über diese Frage nachzudenken? Die Ärzte sagen in ihrem Lied: Wir müssen anpacken. Es ist unsere Schuld, wenn die Welt so bleibt, wie sie ist. Wir müssen was verändern. Wir müssen die Welt besser machen. Petrus sagt hier in seinem Brief: Ja, wir dürfen nicht passiv bleiben, aber viel, viel wichtiger als das, was wir machen, ist das, was jemand anderes schon längst für uns gemacht hat. Deswegen schreibt er hier ab Vers 2: Ich wünsche euch, dass ihr Gott, unseren Herrn Jesus, immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maße Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles gegeben, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist, was zu einem Leben ohne Schimmelproblem nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Das ist ein Geschenk. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf diese Zusagen könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Petrus ist davon überzeugt, dass Jesus den Kern unseres Schimmelproblems, unseres Sündenproblems bereits gelöst hat. Es muss nur noch in uns zur Entfaltung kommen. Die Bibel beschreibt an ganz, ganz vielen Stellen, wie Gott immer wieder unser Schimmelproblem in Angriff nimmt. Gerade im Alten Testament wird es oft beschrieben, wie Gott dieses schmerzhafte Skalpell ansetzt, um so braune Stellen, um so schimmelige Stellen rauszuschneiden, um den Krebs am Wuchern zu hindern. Das sind meistens die Stellen in der Bibel, die uns irgendwie nicht so gut gefallen. Und die Bibel beschreibt auch, wie selbst Gott darunter leidet, das immer wieder tun zu müssen. Und deswegen geht Gott im Neuen Testament einen ganz radikalen und dramatischen und gleichzeitig wunderschönen Schritt und sagt: Ich mache dem ein für alle Mal ein Ende. Ich werde der Macht der Sünde ein Ende bereiten. Ich werde dieses Problem nicht von einem Moment auf den anderen komplett aus der Welt schaffen, aber ich werde den Kern dieses Problems lösen. Ich werde nämlich den Schimmel in eurem Herzen und in euren Gedanken austrocknen. Ich werde diese Begierde, diese egoistische, gottlose Gier in euch abtöten, die euch immer wieder dazu bringt, aus egoistischen Motiven entweder Böses oder aus egoistischen Motiven scheinbar Gutes zu tun. Ich werde eine neue Art von Mensch aus euch machen. Eine Art von Mensch, die aus einer tiefen Liebe und Demut und Dankbarkeit heraus das Böse meidet und das Gute anstrebt. Und diese neue Art von Mensch, die will Gott aus uns machen, nicht indem er uns zu noch mehr Anstrengung anspornt und antreibt, sei gefälligst noch ein besserer Mensch, sondern in erster Linie dadurch, dass er uns beschenkt. Das ist seine Lösung für unser Problem. Gott wusste, wenn unsere niemals enden wollende, rücksichtslose Gier nach Liebe und Sinn und Freiheit und Bedeutung der Grund dafür ist, dass wir diese Welt ins Verderben reiten, dann brauchen wir jemanden, der im totalen Gegensatz zu uns nicht rücksichtslos gierig ist, sondern rücksichtslos großzügig. Der mit seiner niemals enden wollenden und gnädigen Großzügigkeit uns mit Liebe und mit Sinn und mit Freiheit und mit Bedeutung überschüttet, ohne dass wir was dafür tun müssen. Und der uns damit jeglichen Grund nimmt, in diesen alten Verhaltensmustern zu verharren und auf so eine egoistische Art und Weise zu versuchen, an diese Dinge ranzukommen. Und genau das passiert am Kreuz. Das Kreuz ist Gottes Einladung an dich und an mich, Liebe und Sinn und Freiheit und Bedeutung bei ihm zu finden und uns von ihm damit überschütten zu lassen. Das Kreuz ist Gottes Einladung an uns, quasi unseren schimmeligen Apfel einzutauschen gegen einen neuen. Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Weil er am Kreuz sozusagen einen schimmligen menschlichen Apfel nach dem anderen entgegengenommen und runtergeschluckt hat. Und uns im Tausch, im Gegenzug dazu, eine neue Art von Apfel ausgeschenkt hat. Eine Art von Apfel, die so eng mit seinem Ursprungsort, mit Gott verbunden ist, dass der Schimmel keine Chance mehr hat, bis zum Kern durchzudringen. Das ist Gottes entscheidender Schritt in Richtung Lösung für unser Problem. Er trägt die Konsequenzen von unserem Schimmelproblem und schenkt uns gleichzeitig neuen Zugang zu sich selbst und zu dem Überfluss an Liebe und Sinn und Freiheit und Bedeutung, nach der wir uns sehen. Und damit nimmt er uns jeden Grund, weiterhin aus egoistischen, gierigen Motiven entweder Böses zu tun oder aus egoistischen, gierigen Motiven scheinbar Gutes zu tun, um irgendwie an Liebe und Bedeutung und Sinn und Freiheit ranzukommen. Das sind die drei Tatsachen, an die Petrus hier erinnern will. Denkt daran, wir haben ein Problem. Denkt daran, ihr seid Teil des Problems. Und denkt daran, Jesus hat den Kern dieses Problems für uns gelöst. Und dann setzt er noch eins drauf. Petrus malt in seinem Text ein Bild davon, was für eine neue Art von Mensch Gott aus uns machen will. Was für ein Ziel Gott für uns im Sinn hat. Und er schreibt, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zu eurer Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Er malt hier das Bild von einem Menschen, der sich dessen bewusst ist, dass die Welt sich nicht um ihn dreht, sondern um einen wunderbaren, gnädigen Gott. Er malt das Bild von einem Menschen, der charakterfest ist. Also von einem Menschen, der gute und schöne Dinge tut, nicht weil er sich dazu gezwungen fühlt oder weil er sich davon einen Vorteil erhofft, sondern weil er es liebt, gute und schöne Dinge zu tun, selbst wenn niemand zuguckt. Petrus malt das Bild von einem Menschen, der Gott und diese Welt und sich selbst immer besser verstehen lernt und immer besser versteht, wie das alles miteinander zusammenhängt, welche Rolle er spielt, welche Rolle Gott spielt. Er malt das Bild von einem Menschen, der unterscheiden kann zwischen guten, spontanen Impulsen und Gefühlen, denen man nachgehen kann, und heimtückischen Impulsen, die verlockend aussehen, die aber die eigentliche gottgewollte Schönheit einer Sache ruinieren würden. Er malt das Bild von einem Menschen, der auch in schwierigen Zeiten an Gott festhält und der von der tiefen Liebe für seine Mitmenschen geprägt ist, sowohl für die, die seine Glaubensüberzeugungen teilen, als auch für die, die was vollkommen anderes glauben. Das ist die Art von Mensch, zu der Jesus uns machen möchte. In all diesen Punkten möchte Jesus einen Veränderungsprozess in uns anstoßen. Und ich finde das super spannend, wie Petrus im ersten Teil des Textes ausschließlich davon redet, was Jesus uns schenkt. Er benutzt Worte wie, wir haben das empfangen, wie, er hat es uns geschenkt, wir haben das bekommen, er hat es uns gegeben, er hat uns dazu gerufen. Das heißt, Petrus ist davon überzeugt, dass wir nicht, Moment, das ist das Erste, was er sagt. Und dann ab Vers 5 sagt er, darum setzt alles daran, in diese Richtung, auf dieses geniale Ziel hin zu wachsen. Ihr habt all das geschenkt bekommen, darum setzt jetzt alles daran, in diese Richtung zu wachsen. Das heißt, Petrus ist davon überzeugt, wir können die Hände nicht einfach in den Schoß legen. Aber genauso ist er auch davon überzeugt, dass das, was Jesus für uns getan hat, die Grundlage und der Kern für unsere Veränderung sein muss. Und nichts, was wir schaffen und leisten und machen, könnte jemals das ersetzen, was Jesus für uns geschafft, gemacht und geleistet hat. Und deswegen schließt Petrus dann ab Vers 12 diesen Text mit einem Absatz, in dem er auf vier verschiedene Arten und Weisen nichts anderes sagt als, ich werde euch immer und immer und immer und immer wieder an diese Sachen erinnern. Ich werde euch daran erinnern, dass wir ein Problem haben. Ich werde euch daran erinnern, dass wir Teil des Problems sind. Ich werde euch daran erinnern, dass Jesus den Kern unseres Problems gelöst hat und uns mit Liebe und Sinn und Freiheit und Bedeutung überschüttet hat. Und dass er uns wiederhergestellt hat, diese Verbindung zu Gott wiederhergestellt hat. Und ich werde euch daran erinnern, was für ein großartiges Ziel dadurch offen vor uns liegt. Weil diese Erinnerung das Beste ist, was wir tun können, um in diese Richtung zu wachsen. Deswegen werde ich nicht aufhören, euch daran zu erinnern. Damit schließt Petrus diesen Abschnitt. Und genau dazu möchte ich euch gerne für das kommende Mittendrin-Jahr einladen. Wir werden uns hier Woche für Woche treffen und uns genau an diese Dinge erinnern. Und es gibt auch unter der Woche Kleingruppen, in denen diese Dinge nochmal vertieft und konkreter werden. Und wenn du Lust hast, an so einer Kleingruppe teilzunehmen, noch in keiner Kleingruppe bist, kannst du gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und wir finden eine Kleingruppe für dich. Ich möchte dich einladen, dieses Abenteuer zu wagen. Vielleicht wieder aufs Neue, vielleicht auch zum allerersten Mal, dieses Abenteuer zu erforschen, was Gott für uns in petto hat und wie das unser Leben verändern könnte. Und ich glaube, dass das nicht nur unser persönliches Leben verändern wird. Ich glaube, dass dieses Abenteuer auch unsere Umgebung verändern kann und wird. Unsere Nachbarschaft, unsere Stadt, unser Land. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir auch im kommenden Jahr wieder ganz bewusst eine Kirche für diese Stadt sind. Dass das nicht bei uns stehen bleibt, sondern dass das Kreise zieht und dass immer mehr Menschen neugierig werden und Lust bekommen, dieses geniale Abenteuer mit Gott zu wagen. Und dass immer mehr Menschen in Potsdam merken und dass auch ich das immer mehr merke, ja, wir haben ein Problem, Ja, wir sind Teil des Problems, aber Jesus hat den Kern unseres Problems gelöst und dadurch liegt ein großartiges Ziel offen vor uns, auf das wir mit Gott an unserer Seite und gemeinsam zugehen können. Und stellt euch mal vor, wie das unsere Stadt verändern könnte, wie das unser Leben verändern könnte, wie das unser Land verändern könnte, unsere Schulen, unsere Nachbarschaften, unsere Familien. Ich will mir das sehr gerne vorstellen und ich will definitiv nicht aufhören, darauf hinzuarbeiten und das im Blick zu haben und mich immer wieder daran zu erinnern. Und ich möchte euch ganz, ganz gerne einladen, da mit dabei zu sein auf dieser Reise, auf diesem Abenteuer. Amen.